Herzlich willkommen. Hören Sie ein Interview mit Dr. Gerhard Schick, Begründer und Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende und Autor des jüngst erschienenen Buches Die Bank gewinnt immer, wie der Finanzmarkt die Gesellschaft vergiftet, und Professor Dr. Hartmut Walz. Viel Freude dabei.
Ja, schönen guten Tag. Es ist mir eine große Freude, heute Dr. Schick von der Finanzwende als Gesprächspartner zu haben. Herr Dr. Schick ist auch schon anwesend. Ich stelle ihn gerade kurz vor, bevor er sich dann auch selbst zu Wort melden wird. Herr Dr. Schick, Sie sind, das darf ich verraten, im Jahr 1972 geboren und haben dann Volkswirtschaftslehre in Bamberg, Madrid und Freiburg studiert und erfolgreich auch 1998 abgeschlossen. Danach haben Sie dann verschiedene wissenschaftliche Tätigkeiten ausgeübt, zum Beispiel am Walter-Eucken-Institut, an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und auch bei der Stiftung Marktwirtschaft in Berlin und der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh. Wow! Und parallel haben Sie dann noch an Ihrer Doktorarbeit geschrieben. Ihre Promotion erfolgte 2003. So, dann sind Sie ein bisschen mehr ins Licht der Öffentlichkeit gerückt, nämlich schon 2005 wurden Sie Mitglied des Deutschen Bundestags und hier waren Sie stellvertretender Vorsitzender des Finanzausschusses sowie auch stellvertretendes Mitglied des Haushaltsausschusses, also so die Affinität zu Finanzen sofort ersichtlich. Zudem haben Sie als Mitglied des parlamentarischen Finanzmarktgremiums das Bankenrettungspaket des Bundes überwacht. Da ging es ja auch um viel Geld, was ich mir als nicht gerade so vergnügungssteuerpflichtige Aufgabe vorstelle. Sehr große Anerkennung haben Sie dann für die Durchsetzung des Untersuchungsausschusses zum Cum-Ex-Skandal sich erworben. Ganz kurz gesagt, hier geht es ja um die Erstattung bzw. Mehrfacherstattung von überhaupt nicht abgeführten Kapitalertragssteuern aus Dividenden, wodurch der deutsche Steuerzahler eben enorm geschädigt wurde. So ganz grob ein Volumen von 10 Milliarden Euro. 10 Milliarden Euro steht da im Raum. Gerade in den letzten Tagen wurde dieses Thema ja wieder heftig diskutiert, da eine Verjährung der Rückzahlungen an den Bund droht. Der Finanzblock hat daher zur Unterstützung einer Petition des EU-Abgeordneten Sven Giegold, aber auch der von Ihnen ausgelösten Finanzwende-Kampagne aufgerufen. Habe dem auch persönlich schon jeweils mich da angeschlossen. Im Bundestag waren Sie zwar Abgeordneter für die Partei Bündnis 90 bzw. die Grünen, jedoch schreibt die Zeit über Sie, dass Sie aufgrund Ihrer fachlichen Expertise, Ihrer integeren Persönlichkeit Anerkennung über alle Parteigrenzen hinweg genießen. Und genauso erlebe ich das in meinem Umfeld auch. Es ist eigentlich völlig egal, welcher Partei man selber nahesteht. Sie sind überparteilich für eine ganz wichtige Sache, für wichtige Themen im Einsatz. Im Jahr 2018 haben Sie dann Ihr Bundestagsmandat niedergelegt und sind Gründer und Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende geworden, die sich in den rund 2 Jahren bis heute ganz prächtig entwickelt hat. So, ganz aktuell ist jetzt Ihr jüngstes Buch mit dem Titel »Die Bank gewinnt immer, wie der Finanzmarkt die Gesellschaft vergiftet« erschienen. Und über dieses Buch möchte ich heute mit Ihnen reden. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schick. Schön, dass Sie sich trotz aller Verpflichtungen und bestimmt eng getaktete Zeit für dieses Gespräch für unsere Finanzblog-Leser genommen haben.
Ja, danke, Herr Walz. Ich freue mich auch auf das Gespräch.
Dann schieße ich auch mal gleich los. Wie ich ganz kurz schon in der Vorrede angedeutet habe, haben Sie ja Ende 2019 völlig freiwillig Ihr Bundesmandat aufgegeben, das ist ja nicht so üblich, um sich dann ohne Netz oder doppelten Boden in das Wagnis der Gründung einer Bürgerbewegung zu stürzen. Und dabei waren Sie ja in Ihrer Arbeit als Bundestagsabgeordneter höchst angesehen und erfolgreich. Und Sie haben ja auch als Bundestagsabgeordneter mit der Durchsetzung des Untersuchungsausschusses zu Cum-Ex-Geschäften, also krimineller Mehrfacherstattung der Kapitalertragssteuer, Licht in den wohl größten Finanzskandal des Nachkriegsdeutschlands gebracht. Sagen Sie mal, Herr Dr. Schick, warum tut man sich sowas an, anstatt den Erfolg seiner Arbeit zu genießen? Warum die Gründung der Bürgerbewegung Finanzwende und Aufgabe eines schönen Bundestagsmandats?
Ja, das ist eine Entscheidung, die mir auch damals nicht so ganz leicht gefallen ist, weil die Arbeit als Abgeordneter hat mir Freude gemacht. Ich habe auch viel positive Rückmeldungen bekommen. Aber es gab die Chance zu dem 10. Jahrestag der Pleite der Bank Lehman, also 10 Jahre nach sozusagen dem Höhepunkt der großen Bankenkrise, endlich eine Lücke in der deutschen Zivilgesellschaft zu füllen. Es gab Umweltverbände, es gab Sozialverbände, Menschenrechtsorganisationen, aber mit dem Thema Finanzmärkte hat sich niemand auseinandergesetzt. Und wir haben eben in dem Kreis derjenigen, die Finanzwende gegründet haben, nach 10 Jahren festgestellt, dass eigentlich die Reformen, die notwendig gewesen wären, um die Finanzmärkte wieder in den Dienst der Gesellschaft zu stellen, dass die gar nicht stattgefunden haben, dass die alle ausgebremst worden sind. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen einen neuen Anlauf. Und das galt auch für mich. Ich wollte, weil die Arbeit zwar im Einzelnen immer wieder kleine Erfolge hatte, aber im Großen es nicht gelungen ist, die Finanzmärkte zu zähmen, nochmal einen neuen Anlauf nehmen und zwar vor allem mit vielen anderen, die an den Themen auch arbeiten, strategisch zusammenarbeiten in einer neuen Organisation. Und ich glaube und bin nach wie vor überzeugt, dass es der richtige Weg ist, gemeinsam mit vielen Bürgerinnen und Bürgern und Experten und Expertinnen da etwas Neues auf den Weg zu bringen, als Gegengewicht zur Finanzlobby.
Also eine ganz interessante Überlegung, dass Sie sagen, ohne Bundestagsmandat haben Sie mehr Einflussmöglichkeiten.
Nee, so würde ich es nicht sagen, Herr Walz. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass ich persönlich jetzt mehr Einflussmöglichkeiten habe. Mhm. Aber es gelingt jetzt, dass viele Leute, die vorher eher für sich gearbeitet haben oder die noch gar nicht zu dem Thema gearbeitet haben, jetzt zusammenwirken. Und das ist die Chance, dass wir gemeinsam mehr erreichen, als vorher jeder Einzelne erreicht hat. Ich merke das zum Beispiel, wenn jetzt eben Leute aus der Finanzbranche, die da lange gearbeitet haben, sich bei uns melden und sagen, ich will mitarbeiten, weil ich merke, wie in dem Feld, wo ich gearbeitet habe, sich die Sachen zum Schlechten verändert haben und ich will an der Reform mitarbeiten. Ich merke das, wenn es jetzt gelingt, dass man sich strategisch koordiniert und wir richtig gute Resonanz finden. Also es sind jetzt wesentlich mehr Menschen unterwegs und ich glaube, da können wir gemeinsam mehr erreichen.
Mhm. Ja, okay. Also überzeugende Antwort. Jetzt würde ich aber mal ganz direkt auf Ihr neues Buch eingehen. Das neue Buch, Die Bank gewinnt immer. Der Titel ist ja schon ganz schön provokativ. Ist er nicht zumindest für Deutschland auch ein wenig realitätsfern, wenn man die Situation der hiesigen Kreditinstitute betrachtet, so ihren Überlebenskampf, das Schrumpfen, das von Bankenrettungen gesprochen wird und so weiter, haben die deutschen Banken, und ich meine keineswegs nur die Deutsche Bank, nicht in den letzten Jahren ganz klar verloren? Warum also dieser Buchtitel?
Ja, das habe ich mir auch überlegt, ob dann, wenn irgendwann eine Bank kippt, der Titel dann falsch wird. Aber der Titel bezieht sich ja jetzt nicht darauf, ob es jeder einzelnen Bank in jedem Moment gut geht, sondern er bezieht sich darauf, dass das Spielfeld schief ist. Genau wie im Casino letztlich immer die Bank gewinnt, sonst wird sie das Casino nicht betreiben. Mhm. Und letztlich bei jeder Lotterie, die Lotteriegesellschaft gewinnen würde, sonst wird sich die Lotterie nicht lohnen. Genauso ist es eben, dass am Finanzmarkt letztlich immer wieder der Kunde feststellen muss, dass die andere Seite gewinnt. Und das gilt eben auch für die Kunden von Sparkassen und Volksbanken und Deutscher Bank und Commerzbank in Deutschland, auch wenn es diesen Instituten derzeit nicht gut geht, ist es doch so, dass da eben viele Produkte verkauft werden oder Kredite vergeben werden, wo man sagen muss, das ist für den Kunden zu teuer. Wir haben zum Beispiel als Finanzwende festgestellt, dass bei Konsumentenkrediten teilweise, wenn man die gesamten Kosten berücksichtigt, Zinsen von über 20% verlangt werden. Wir haben gesehen beim Dispo-Kredit in Deutschland, dass es bis zu 13,75% verlangt wird, das in der Niedrigzinsphase. Mhm. Also das sind Beispiele, wo man eben sehen kann, für den Kunden ist so, wie der Finanzmarkt heute aufgestellt ist, es häufig schlecht. Und die Bank, die Versicherung, der Fonds, der Finanzvertrieb verdienen.
Ich habe in Ihrem Buch und auch jetzt in diesem kurzen Wortbeitrag von Ihnen einen neuen Ausdruck gelernt, nämlich das schiefe Spielfeld. Das ist leider, wie ich fürchte, eine sehr gute Metapher. Ich habe bisher in meinen Publikationen oft von schiefen Wetten gesprochen. Also Wetten, oder Verträgen oder Vereinbarungen, bei denen eben Chancen und Risiken unter den Partnern ungleich verteilt sind. Und das ist natürlich sehr schnell möglich, wenn auch das Wissen, die Expertise unterschiedlich verteilt ist. Gut, also das schiefe Spielfeld nehme ich mal als Bild mit. Ihre Unterüberschrift ist dann aber genauso provokativ, nämlich die lautet, wie der Finanzmarkt die Gesellschaft vergiftet. Welche Einstellungen haben Sie denn zu Märkten im Allgemeinen und zum Finanzmarkt im Besonderen? Halten Sie Märkte für nützlich oder eben nur sehr bedingt nützlich oder sogar schädlich oder asozial?
Ach, ich bin überzeugter Marktwirtschaftler. Ich halte zum Beispiel aufgrund meiner Erfahrungen mit den Landesbanken überhaupt nichts davon, alles zu verstaatlichen. Die staatlichen Banken haben ja teilweise denselben Mist gemacht oder dieselben kriminellen Geschäfte gemacht zulasten des Steuerzahlers wie die Privatbanken. Mein Punkt mit dem Vergiften will eben darauf hinweisen, dass es nicht nur um einen finanziellen Schaden geht. Und ich verweise im Buch auch immer wieder auf Beispiele, an denen das sichtbar wird. Sondern wenn Menschen jahrelang in ihre Berufsunfähigkeitsversicherung einzahlen und dann kommt es wirklich zu dem Schicksalsschlag, gegen den sie sich versichern wollten. Und dann zahlt die Versicherung nichts, sondern es kommt zu einem zermürbenden Rechtsstreit und gesundheitlichen Gutachten um gesundheitliches Gutachten. Dann geht es nicht nur um den finanziellen Schaden, sondern da geht auch Vertrauen verloren, dass Verträge eingehalten werden. Wenn ein kleiner Betrieb eine Betriebsschließungsversicherung abgeschlossen hat und dann muss er tatsächlich den Betrieb schließen während der Corona-Pandemie und dann versucht sich die Versicherungsgesellschaft rauszureden und es wird nicht gezahlt, dann ist nicht nur ein finanzieller Schaden da, sondern der Eindruck, die andere Seite gewinnt immer, die Kleinen haben immer den Schaden und mit mir kann man Katze und Maus spielen. Und ich bin so vielen Menschen begegnet, die genau das mir vermittelt haben. Ich dachte eigentlich, in Deutschland geht es anständig zu und aufgrund dessen, was ich erlebt habe am Finanzmarkt, ist da mein Vertrauen gebrochen. Und das gilt leider auch in einer größeren Dimension. Ich will nur eines von vielen Beispielen nennen. Nach einer Schätzung der Bank of England, also der britischen Notenbank, finanziert der heutige Finanzmarkt eine Erwärmung des Klimas von 4 Grad, weil immer noch sehr viele Projekte, die Banken und Versicherungen finanzieren, eben der fossilen Wirtschaft dienen, in Ölunternehmen und Kohlekraftwerke gehen. Und da sieht man, dass der Finanzmarkt heute eine schädliche Auswirkung hat auf unsere Gesellschaft, anstatt dass er gute Projekte unterstützen würde. Das meine ich mit der Finanzmarktvergiftung.
Ja, also da sind wir nur nicht ganz einer Meinung, aber das ist manchmal auch ganz schön. Ich persönlich glaube ja, dass der Verbraucher und auch der Staat durch Regulierungen eine viel größere Macht hätte als die Kapitalmärkte, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Also ich erlebe halt schockiert, dass zwar viele Bürger jetzt versuchen, nachhaltig zu investieren, aber dass es eben Kräfte gibt, zum Beispiel aktive Fondsmanager oder Geierfonds oder auch Sündenfonds, die genau dagegen wetten und im Prinzip genau diese Wirkung wieder zunichte machen. Und was nützt es zum Beispiel, wenn wir versuchen, Waffenhersteller zu boykottieren, indem wir die Aktien rausnehmen und der Staat dann eben große Anteile hat, wie so sogar zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Also da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen.
Ich glaube, ich habe keinen Dissens, Herr Walz. Der Punkt ist einfach, es ist eben nicht egal, was finanziert wird in der Summe. Und deswegen geht es nicht nur um ein bisschen finanziellen Schaden. Ich kann ein anderes Beispiel nehmen. Okay. Nehmen Sie die große Ungleichheit. Wenn in Deutschland über die hohe Vermögenskonzentration gesprochen wird und viele Leute beklagen die wachsende Ungleichheit in unserem Land, die sich ja auch statistisch belegen lässt. Da wird häufig über Steuern und über Mindestlohn und so gesprochen. Aber ganz selten wird darüber gesprochen, wie der Finanzmarkt, so wie er heute organisiert ist, eine Umverteilungsmaschine von unten nach oben ist. Und das eine ist eben der finanzielle Schaden, der da im Einzelnen entsteht. Über den haben wir gesprochen. Das andere ist aber auch, das schadet unserer Gesellschaft, das schadet unserer Demokratie, wenn die Unterschiede zwischen Reich und Arm immer größer werden. Die Demokratie braucht einen gewissen Ausgleich. Und eine Marktwirtschaft funktioniert nur, wenn die Vermögensverhältnisse nicht zu ungleich werden. Und insofern ist eben mein Punkt, wir sollten nicht nur auf den finanziellen Schaden gucken, sondern auch, dass das gesellschaftliche Klima zerstört wird, wenn der Finanzmarkt so schlecht organisiert ist wie heute.
Und das ist halt die Verbindung, die wir, glaube ich, beide sehen, dass Radikalisierung und Populismus und so weiter natürlich da einen Nährboden finden. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu einem anderen Thema. Wir haben jetzt die Nachhaltigkeit schon zumindest mal so andiskutiert. Das ist auch prima. Was mich richtig geschockt hat, ich bin ja immerhin Bankenprof und lese viel und verbringe sehr viel meiner wachen Zeit eben mit Brancheninformationen. Aber was mich regelrecht geschockt hat, war Ihr Kapitel über die Beteiligung von Banken oder Kreditinstituten an kriminellen Geschäftspraktiken. Ich sage ganz ehrlich, dass ich das als Bankenprof so klar vorher auch nicht gesehen habe. Würden Sie da mal ein paar Beispiele nennen für unsere Zuhörer? Beispiele dahingehend, dass eben Finanzmarktkriminalität nicht ganz seltene Ausrutscher, also gelegentliche Unfälle sind, sondern teilweise doch ein fester Bestandteil des Geschäftsmodells mancher Institute.
Gerne. Ich will es mal am Beispiel der Geldwäsche deutlich machen. Das klingt ja irgendwie so ein bisschen putzig, wenn man über Geldwäsche redet. Aber letztlich geht es darum, dass mafiöse Organisationen, die mit Kriminen ihr Geld verdienen, also im Drogenhandel oder beim Verklappen von Giftmüll oder sowas, letzten Endes dieses dort gewonnene Geld irgendwie in den legalen Wirtschaftskreislauf einspeisen müssen, sonst können sie damit ja nichts anfangen, wenn sie letztlich dann irgendwie normale Sachen kaufen wollen. Das heißt, das Geschäftsmodell hat immer zwei Teile. Einnahmen aus kriminellen Geschäften und dann die Transformation in weißes Geld. Und das ist etwas, was viele nicht verstehen, welche Bedeutung der Finanzmarkt dort hat. Man kann sich das immer ganz gut vorstellen, wenn man so mit kleinen Summen redet, dann denkt man halt, naja, also dann wird halt mal irgendwie in der Pizzeria irgendwie eine Rechnung nicht gestellt, dann kann man Geld waschen. Da reden wir über die kleinen Summen. Aber das Geldwäschen am Finanzmarkt, da geht es um Millionen und Milliarden, die aus dem Drogenbusiness, aus korrupten, von korrupten Eliten gewaschen werden. Und das geht alles nicht ohne die Mitwirkung von Banken und Fonds, weil diese Summen, die kriegen sie nicht mal über irgendwelche kleinen Ladengeschäfte gewaschen. Und so können wir das auch sehen, dass in den Mafia-Fällen, die bearbeitet werden, immer wieder die Geldwäsche auch über Deutschland eine Rolle spielt. Um das deutlich zu machen, hatte ich mal einen italienischen Staatsanwalt in den Bundestag eingeladen zu einer Anhörung. Und der hat uns das dort bestätigt. Er hat gesagt, bei praktisch jedem Mafia-Fall, den er in Italien bearbeitet, spielt Geldwäsche über Deutschland eine Rolle. Da waren meine Kollegen erstmal baff, weil sie so Deutschland noch nie gesehen haben. Mhm. Aber das ist richtig eine Unterstützung von mafiösen Strukturen und Autokraten weltweit, was wir uns leisten, wenn wir unseren Instituten erlauben und in unserem Immobilienmarkt erlauben, dass so viel Geld gewaschen wird. Und ich finde, Deutschland muss das endlich mal zur Kenntnis nehmen, dass wir als Geldwäscheparadies international gelten. Und wir müssen endlich dagegen etwas tun, weil wir sonst genau das unterstützen, was wir eigentlich meinen, zu bekämpfen.
Und jetzt frage ich Sie um Ihre ganz private, ungeschützte Meinung. Wie kann denn das in unserem tollen Land sein? Wie kann es sein, dass ein braver Bankenprof, der halt seine ganz normale Ausbildung durchlaufen hat, auch dieses Thema Geldwäsche so unterschätzt? Ist es so kompliziert? Oder ist es so, dass Leute, die mehr Macht haben, mehr Einfluss, ein Interesse daran haben, dass wir es nicht verstehen und dass wir es nicht wahrnehmen oder nicht ernst genug nehmen?
Es ist wahrscheinlich beides. Typisch bei kriminellen Sachen ist immer, dass uns die Belege fehlen, dass uns die präzisen Daten fehlen. Wir können über Arbeitslosigkeit und Inflation gut reden, weil es da jeden Monat aktuelle Daten gibt und deswegen kann man dazu gut schreiben und aktuell berichten. Bei Geldwäsche gibt es naturgemäß immer nur Schätzungen, weil wir natürlich kriminelle Phänomene nicht so gut statistisch erfassen können. Und es ist sehr schwierig, im Einzelfall das nachzuweisen. Und aus den Einzelfällen entsteht dann häufig nicht das große Bild. wir kriegen dann mal mit, dass wahrscheinlich bei diesem Berliner Clan viele Millionen gewaschen worden sind, auch über Grundstücke. Dann kommt mal dieser Geldwäscheskandal, an dem auch die Deutsche Bank beteiligt war, der letztlich über die estnische Tochtergesellschaft einer großen dänischen Bank ablief, der Danske Bank. Dann kriegen wir mal mit, dass eine liechtensteinische Bank, die Union Bank, wohl Millionen von Ölgeldern aus Venezuela von der dortigen Elite gewaschen hat. Aber das Gesamtbild ist ganz, ganz schwer zu erfassen. Aber ich will die These auch nicht, ich glaube nicht, dass man sie widerlegen kann, dass natürlich auch es immer wieder Profiteure gibt. Zunächst einmal freuen sich natürlich Leute, wenn ihnen die Immobilien zu guten Preisen abgekauft werden. Mhm. Und was das Mafiöse ja so gefährlich macht, ist eben, dass es immer wieder auch gelingt, bis in die staatlichen Stellen hinein sich Unterstützung einzukaufen. Und ich will da auf ein Phänomen hinweisen, was mich enorm irritiert hat in den letzten Wochen. Wirecard ist ja ein Beispiel von einem Konzern, dessen Geschäftsmodell offenbar zu großen Teilen betrügerisch und kriminell gewesen ist und wo Geldwäsche eine große Rolle spielt. Wir kennen noch nicht alle Details, aber so viel scheint klar zu sein. Und dieses Unternehmen hat sich einen ehemaligen Minister, Herrn von Guttenberg, engagiert und es dadurch geschafft, sich die Unterstützung der Bundeskanzlerin zu erkaufen. Und da sehen wir genau, wie gefährlich es ist, wenn politische Einflussnahme auf diesem Wege möglich ist. Dann wird nämlich aus den Geldern, die mit kriminellen Geschäften gemacht werden, politische Einflussnahme erkauft, die wiederum verhindert, dass man gegen Kriminalität gut vorgehen kann. Und da müssen wir als Gesellschaft enorm aufpassen.
Ja, und dieses Aufpassen heißt eben auch zum Beispiel, weil der durchschnittliche Bürger einfach diese Einsicht nicht haben kann, dass es zum Beispiel wie Finanzwende ein Gegengewicht gibt und jemand, der professionell manchmal die Finger in die Wunden legt. Denn alles mit Regulierung zu schaffen oder mit Kontrolle, das sind wir alle mittlerweile so schlau zu sehen, dass das eben einfach nicht funktioniert. Ne? Wer kontrolliert die Kontrolleure? Und Regulierung hat ja auch häufig unerfreuliche Nebenwirkungen. Also nicht nur, dass Regulierung immer völlig spaßfrei klingt, sondern es kann ja auch sein, dass die Medizin manchmal schlimmer ist als die Krankheit. Also Schlagwort unerfreuliche Nebenwirkung von Kapitalmarktregulierung. Da würde ich Sie gerne mal drauf ansprechen, denn Regulierung macht manchmal die Prozesse auch in der Finanzdienstleistungsindustrie extrem kompliziert. Beispiel Geeignetheitsprüfung, und sie macht sie auch einfach teurer. Ja, und drittens wird die Regulierung dann manchmal noch durch die Finanzdienstleistungsanbieter eigennützig ausgenutzt. Ich sage nur Schlagwort Seitenwechsler, sodass am Ende das Gegenteil des Gewünschten eintritt.
Die Gefahr besteht. Mhm. Deswegen setzen wir uns auch nicht als Finanzwende für immer mehr Regulierung ein, sondern für einfache, aber harte Regeln. Und ganz oft üben wir Druck aus, damit endlich die vorhandenen Regeln auch durchgesetzt werden. Also ein Beispiel, man kann bei der Frage der Eigenkapitalausstattung von Banken hochkomplizierte Modelle entstehen lassen und ganz große Energie da reinstecken, die Risikogewichte überall drauf zu setzen. Ja. Und damit wird alles kompliziert und diese Komplexität kann dann ausgenutzt werden. Wir meinen, dass eine Schuldenbremse für Banken, im Expertenjargon Leverage Ratio, von über 10% viel besser geeignet wäre als viele komplexe Modelle. Mhm. Und das andere Beispiel ist eben die Frage, werden die Regeln denn durchgesetzt? Wir haben uns deswegen so intensiv mit der Rolle der Finanzaufsichtsbehörde BaFin beschäftigt, weil es so ein Ärgernis ist. Immer wird gesagt, die braucht neue Zuständigkeiten. Na, das hilft überhaupt nicht, solange sie ihre bisherigen Zuständigkeiten nicht nutzt. Hm. In Sachen Finanzkriminalität einfach offensichtlich auf beiden Augen blind ist, weil sie eher diejenigen verfolgt hat in der Vergangenheit, die den Kriminellen auf der Spur waren, anstatt die betrügerischen Geschäfte selber rechtzeitig aufzudecken. Und da geht es nicht darum, ständig nur neue Regeln zu schaffen, sondern eine Aufsichtsbehörde endlich arbeitsfähig zu machen, damit sie die bestehenden Regeln durchsetzt. Das ist an vielen Stellen viel wichtiger. Gilt übrigens auch für das Thema Geldwäsche, was wir gerade besprochen haben. Auch da ist es so, dass jedes Jahr praktisch neue Gesetze gemacht worden sind, als ich im Bundestag war. Und ich habe dann mal mich damit beschäftigt, werden die eigentlich durchgesetzt? Und wir konnten feststellen, dass in Deutschland es ein Umsetzungsproblem bei den Regeln gibt und teilweise viel zu wenig Beschäftigte damit beauftragt sind, wirklich dafür zu sorgen, dass die Regeln des Geldwäschegesetzes auch eingehalten werden.
Ich fasse nochmal zusammen. Also ich habe zwei ganz wichtige Überlegungen rausgehört. Gesetze müssen einfach sein, aber die Lücke bei der Umsetzung, die muss geschlossen werden.
Und genau.
Ja, beides kann ich gut verstehen. Und ich habe mal in einem Buch von Taleb gelesen, dass die Qualität von Brücken enorm zugenommen hat, als man den Brückenbauer verpflichtet hat, bei der Eröffnung unter der Brücke zu stehen. Ja, das ist so ein bisschen ja die Logik mit ihrer Forderung 10% Eigenkapital. Wenn derjenige, der Geschäfte macht, auch für Verluste aus den Geschäften selber haftet, also wenn er unter der Brücke steht, dann brauchen wir nicht so viel kleinteilige Regulierung, sondern dann geht es mit einfachen Regeln, die dann aus Eigeninteresse entweder befolgt werden oder eben, weil sie einfach und klar erkennbar sind, auch leichter umsetzbar sind. Wenn wir jetzt aber mal diese Verwässerung betrachten, bin ich zumindest sofort beim Thema Lobbyismus. Also ich kann irgendwie manchmal nicht meinen Augen trauen, wie Dinge, die eigentlich gut gemeint waren, dann schlecht gemacht werden. Ich habe als Kind von meinem Vater immer gehört, die stärkste Lobby in Deutschland sei die Rüstungslobby. Ja, er war halt ein kriegsgeschädigtes Kind oder junger Mann. Mittlerweile glaube ich aber eher, dass es nicht die Rüstungslobby ist, sondern es ist die Lobby der Finanzdienstleister. Wobei ich persönlich ja den Eindruck habe, dass die Bankenlobby noch Nachhilfestunden nimmt bei der Versicherungslobby. Die sind, finde ich, perfekt organisiert. Wie sehen Sie denn das?
Meine Erfahrung ist, dass teilweise die Gesetze mitgeschrieben werden von der Banken- oder Versicherungslobby. Ich will gar nicht unbedingt ein Ranking aufstellen, aber die Einschätzung, dass die Versicherungslobby sehr gut organisiert ist, ist auf jeden Fall richtig. Viele Gesetze wurden praktisch ohne öffentliche Wahrnehmung durchgebracht und vorher eben zwischen Ministerium und Versicherungsverband abgestimmt. Ich habe teilweise erlebt, dass Textpassagen aus Positionspapieren der Branche wortwörtlich übernommen worden sind in das Gesetz. Bei Cum-Ex kann man sehr gut zeigen, wie das zum Schaden des Steuerzahlers ausgegangen ist. Wir können es auch an anderen Stellen sehen. Das gilt übrigens auch für die Wirtschaftsprüfer, die es geschafft haben, nach ihrer desaströsen Rolle in der Bankenkrise 2008 die geplante Reform, die EU-Kommission auf den Weg bringen wollte, komplett auszubremsen, so zu verwässern, dass das Geschäftsmodell sich nicht geändert hat. Und deswegen kann es niemanden wundern, der diese Branche beobachtet hat, dass bei Wirecard jetzt wieder die Wirtschaftsprüfer so versagt haben. Also das ist das Ärgerliche. Die Probleme sind bekannt. Es gibt einen großen Aufschrei in der Öffentlichkeit, es muss was getan werden. Und in dem Moment, wo das Licht der Öffentlichkeit weg ist, hat die Lobby wieder den Vorteil und versucht, die Regeln wieder so zu machen, wie es für wenige Finanzdienstleister gut ist und zum Schaden von uns allen. Und deswegen haben wir uns jetzt vorgenommen, das Licht der Öffentlichkeit eben immer wieder auf diese Sachen zu richten, damit es nicht gelingen kann, im Hintergrund schlechte Gesetze durchzusetzen.
Also einfach die Wahrnehmung, die Öffentlichkeit und das Interesse daran aufrechtzuerhalten, was ja bei diesen Themen nicht ganz so einfach ist, als wenn es um Mord und Totschlag geht, wo jeder sofort hellwach ist, sondern es ist ja doch ein bisschen schwieriger. Es erfordert, dass man sich ein wenig in die Dinge rein versetzt. Und da ist Ihr Ansatz, lasst uns einfach versuchen, solche Themen nicht unter den Teppich zu kehren und nicht das Gras drüber wachsen zu lassen, sondern immer wieder die Aufmerksamkeit zu erhalten, wie jetzt zum Beispiel auf eine drohende Verjährung von Steuergeldern von immerhin rund 10 Milliarden Euro. Das ist ja Geld, mit dem man richtig was machen könnte.
Genau. Und ich habe erlebt, dass dieses Öffentlichmachen wirklich funktionieren kann. 2008 wurde eine Deregulierung im Versicherungsbereich vorgeschlagen und die wurde in ein Gesetz drangehängt, wo eigentlich der Rest völlig unstrittig war. Eine Umsetzung einer EU-Richtlinie gab es nicht viel zu diskutieren. Und das wurde hinten so drangehängt. Man konnte es eigentlich, wenn man sich das oberflächlich angeguckt hat, gar nicht sehen. Da wollte das Ministerium die Abgeordneten eindeutig austricksen und es uns unterjubeln. Und das in einer Zeit, wo der Finanzminister Steinbrück damals gesagt hat, jetzt muss man mal die Finanzmärkte wieder regulieren. Passte also überhaupt nicht ins Bild. Und dann habe ich öffentlich gemacht über einen Zeitungsartikel, was in diesem Gesetz drinsteht. Und daraufhin bekam die SPD-Fraktion kalte Füße und auch der Finanzminister und dieser Teil des Gesetzes wurde komplett gestrichen. Also es kann gelingen, wenn wir solche Lobbystrategien öffentlich machen, dass es dann auch überhaupt nicht ins Gesetz kommt, sondern dass wir solche Strategien durchkreuzen können.
Danke für dieses Beispiel. Also ist ja ein sehr, sehr erfreuliches Beispiel. Ich möchte noch ein unerfreuliches ansprechen, weil ich gerade über die Finanzblog-Leser ganz viele Anfragen dazu bekommen habe und ich fühle mich da auch nicht hinreichend kompetent. Ich reibe mir auch die Augen. Ich bin inzwischen verwundert und entsetzt, was aus dem eigentlich gut gemeinten Ansatz der Finanztransaktionssteuer letztlich geworden ist. Ich meine, Sie sind Volkswirt, ich habe auch ein bisschen VWL studiert. Da gab es ja diesen Ansatz der Turbinsteuer und das lässt sich volkswirtschaftlich ja auch mit gemeinnützigen Interessen prima erklären. Aber was da jetzt draus geworden ist, ist doch irgendwie fast das Gegenteil.
So ist es. Da ist es der Lobby gelungen, das Projekt fast völlig zu zerschießen. Zunächst mal dadurch, dass einige europäische Länder sehr früh gesagt haben, wir machen da nicht mit. Zum Beispiel hat es die Finanzbranche eben in Großbritannien geschafft. Die haben sich sehr früh daraus zurückgezogen und so auch weitere Länder, sodass am Ende nur noch eine relativ kleine Gruppe von europäischen Ländern das überhaupt gemeinsam machen wollte. Und dann hat man angefangen, die Bemessungsgrundlage der Steuer immer stärker zurechtzustutzen. Indem man gesagt hat, das darf aber nicht besteuert werden, das darf aber nicht besteuert werden, sodass am Ende jetzt etwas rauskommt und auf dem Tisch liegt, wo man sagen muss, das hat mit dem Ursprünglichen nichts mehr zu tun. Zum einen, weil jetzt nur noch weniger als 10% aller Finanztransaktionen besteuert werden. Das ist also auch dann vom Aufkommen her ein Klacks. Zum anderen, weil es dadurch, dass es jetzt praktisch eine Aktiensteuer ist, von den Verteilungswirkungen falsch ist, dass nämlich im Wesentlichen die langfristig orientierten Sparer bei ihrer Altersvorsorge belastet werden, während der Hochfrequenzhandel, wo in irrsinniger Geschwindigkeit Aktienpakete hin und her geschoben werden und der gesellschaftlich überhaupt keinen Nutzen bringt, der ist ausgenommen. Also von daher eine gute Idee, ziemlich in ihr Gegenteil verkehrt, da braucht es einen völligen neuen Anlauf für eine Finanztransaktionsbesteuerung in Europa.
Und wäre nicht eine ganz deutliche Distanzierung von Herrn Scholz gegenüber den ursprünglich gut gemeinten Plänen, die jetzt aber sowas von ins Gegenteil verkehrt wären, sinnvoll? Also er würde doch bei uns an Achtung gewinnen, zumindest bei einem aufgeklärten Bürger an Achtung gewinnen, wenn er sagen würde, ich ziehe doch die Reißleine, bevor ich nicht den Bock zum Gärtner noch machen lasse.
Er argumentiert, damit machen wir einen Einstieg. Ich finde, das kann man an vielen Stellen machen, dass man mal versucht, über einen kleinen Einstieg reinzugehen. Aber wenn dieser Einstieg in seinen Wirkungen eben unfair ist, dann muss man davon die Finger lassen. Mhm. Und mein Eindruck ist auch, dass er darauf setzt, dass viele Leute sagen, der Name klingt doch gut, Finanztransaktionssteuer, und nicht verstehen, dass das mit dem ursprünglichen Konzept praktisch nichts mehr zu tun hat. Ich hoffe, dass es wirklich gelingt, da nochmal einen neuen Anlauf zu nehmen. Das, was jetzt auf dem Tisch liegt, kann es nicht sein.
Ja, und der Durchschnittsbürger versteht es mit dem Hochfrequenzhandel nicht, aber letztlich werden wir alle damit belastet. Also ich versuche jetzt gerade das Wort abgezockt zu vermeiden, aber es gelingt mir gar nicht. Aber wir finanzieren durch höhere Transaktionskosten beziehungsweise durch schlechtere Preise auch bei langfristig orientierter Altersvorsorge oder langfristigem Aktiensparen, wir finanzieren Gewinne des Hochfrequenzhandels. Also es ist eigentlich eine höchst ärgerliche Geschichte, aber offenbar verstehen das die meisten Leute nicht.
So ist es. Es ist volkswirtschaftlich sinnlos. Es bringt nur wenigen was und ist ein Beispiel für diese Umverteilungsmaschine des Finanzmarkts von unten nach oben, von vielen zu wenigen. Und ein Beispiel für den Buchtitel, die Bank gewinnt immer, in diesem Fall der Hochfrequenzhändler.
Okay, jetzt haben Sie mich. Okay, das nehme ich hin. Ich möchte mit Ihnen zu einem hoffentlich guten und ein bisschen positiven Ende kommen. Wir haben ja doch einige sehr, sehr unerfreuliche Sachverhalte und Entwicklungen diskutiert, zu Recht den Finger in diese Wunden gelegt. Aber wir dürfen ja auch nicht verzweifeln und schon gar nicht den Kopf in den Sand stecken. Ein Motto, was ich in meinem Finanzblog immer wieder hochhalte, ist der Satz von Popper: Optimismus ist Pflicht. Wenn wir dieses Optimismus ist Pflicht jetzt mal hochhalten, wo kann denn jeder von uns einen kleinen konstruktiven Beitrag leisten, um die Macht der Finanzdienstleistungslobby zu begrenzen und die positiven Seite der Märkte, auch der Finanzmärkte, zu nutzen?
Also zum einen gibt es natürlich gute Anbieter oder bessere Anbieter, zu denen man vielleicht wechseln kann. Mhm. Gute Initiativen zu unterstützen ist auf jeden Fall richtig. Und dann ist es sicher auch richtig, Menschen einen der wichtigsten Tipps mitzugeben. Nimm nie Rat in finanziellen Sachen von jemandem in Anspruch, wo du nicht weißt, wie der sich eigentlich finanziert. Da spiele ich auf das Thema Provisionsberatung an. Also da kann man sicher Gutes tun, indem man einfach so ein Grundwissen auch weiterträgt. Wir setzen bei Finanzwende in unserem Optimismus darauf, dass wir gemeinsam was politisch verändern. Und das geht nur, wenn viele Bürgerinnen und Bürger mitmachen. Zum Beispiel ist es so, dass manche Menschen uns ihre Erfahrungen schildern und uns damit Beispiele an die Hand geben, mit denen wir Unternehmen, die schlechte Geschäfte machen, auch angreifen können und konfrontieren können. Mhm. Und das ist ganz wichtig, denn wir können nicht einfach Behauptungen aufstellen, sondern wir brauchen konkrete Beispiele, mit denen wir belegen können, dass unsere Kritik gerechtfertigt ist. Oder Menschen, die jetzt so eine Unterschriftenaktion unterstützen, mit der wir versuchen, sicherzustellen, dass die Staatsanwaltschaft genug Personal hat, um den Kriminellen bei den Cum-Ex-Geschäften wirklich auf die Spur zu kommen. Und all das ist etwas, was wir gemeinsam als Bürgerinnen und Bürger machen können. Wir versuchen eben, da ein Gegengewicht zur Finanzlobby zu schaffen und diese Themen, die wichtig für unsere Gesellschaft sind, hochzuziehen. Aber das geht eben nur, wenn viele mitmachen. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder Einzelne tun kann mit uns zusammen.
Ja, danke schön davon. Und das ist ja auf alle Fälle hoffnungsfroh. Da tut sich ja was und da kann man ja auch sehen, dass die ersten zarten Pflänzchen schon sprießen und auch eine Wirkung entfalten. Also das finde ich sehr überzeugend. Was Sie eingangs sagten in diesem Abschlussstatement war auch die Geschichte eben mit Provision und mit dem Eigeninteresse, dass wir da vielleicht sehr sensibel sein sollen. Ich glaube, Warren Buffett hat mal gesagt, frage nie deinen Friseur, ob du einen neuen Haarschnitt brauchst. Und es ist im Augenblick, glaube ich, die Situation, dass 99% der Leute, die im Finanzmarkt beraten und sich als Berater selbst bezeichnen, dass die ja keine Berater sind, sondern Verkäufer. Und da ist ja auch schon mal ja ein großer Missstand, beziehungsweise wir wollten ja positiv sein, eine Menge Potenzial, das wir heben können.
Unbedingt. Das ist eine der großen Übel am Finanzmarkt, durch den viele Menschen einen Schaden haben. Ich beschreibe ein Beispiel auch in meinem Buch, wo eben jemand dadurch viel zu viel Geld in wackelige Sachen gesteckt hat am grauen Kapitalmarkt und dadurch wahrscheinlich viel Geld verloren wird, die er eigentlich für seine Altersvorsorge brauchen könnte. Da muss man wirklich sehr aufpassen.
Der Ratgeber sollte erstens mal mehr Wissen haben als derjenige, den er berät. Und er sollte halt auch ethisch okay sein. Im Zweifelfall sollte er unter der Brücke stehen bei der Eröffnung. All das ist eben im Normalfall in der jetzigen Realität kaum gegeben. Ja, ganz, ganz lieben Dank, Herr Dr. Schick, für Ihre Zeit. Ganz lieben Dank für Ihr Engagement. Schon viele, viele Jahre, aber jetzt immer mehr in der Öffentlichkeit. Und wir wünschen Ihnen einfach viel, viel Erfolg auf dem weiteren Weg und hoffen, immer mal wieder was von Ihnen zu hören.
Ja, ich danke auch für das gute Gespräch.
Ja, danke.
Sie hörten ein Interview mit Dr. Gerhard Schick, Begründer und Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende und Autor des jüngst erschienenen Buches Die Bank gewinnt immer und Professor Dr. Hartmut Walz. Die neuesten Printveröffentlichungen, Podcast-Folgen und Finanzblog-Beiträge und vieles mehr finden Sie unter www.hartmutwalz.de. Denn schließlich ist es Ihr Geld. Bleiben Sie gesund.